ARD.
Flüchtlinge im Urlaubsparadies, was auf Kreta gerade los ist.
Landflucht, wie in Brandenburg junge Menschen zurückgeholt werden sollen.
Und wenig Umsatz- und Nachwuchsprobleme, immer mehr Kneipen müssen schließen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Herzlich willkommen in diesem Dienstag. Wir haben den 22. Juli und hier sind wieder Philipp Lacomi und Magdalena Bienert für euch.
Guten Morgen auch von mir. Sonne, Strand, Erholung, das ist für viele von uns der Inbegriff von Urlaub. Aber stellt euch mal vor, ihr liegt da so am Strand und dann kommt da plötzlich ein Boot an. Es springen Dutzende Menschen runter, die nur wenig oder gar kein Gepäck da haben. Und es ist klar, das ist ein Flüchtlingsboot.
Ich glaube, das waren 50, 60 Leute, die in so einem Boot saßen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sie durften nicht aufstehen, sie mussten sitzen bleiben. Und wir lagen am Strand. Das war schon sehr seltsam.
And it was very strange for us.
Ich finde es schlimm, weil man ist hier Tourist und kriegt das Elend mit.
Genau das ist vor ein paar Tagen auf der griechischen Insel Kreta passiert. Und das ist nur ein Vorfall von vielen, die sich da gerade an der Südküste abspielen. Und für die Touristen ist das natürlich teilweise ja eine verstörende Erfahrung.
Ja, sie sind plötzlich konfrontiert mit einer echt schwierigen weltpolitischen Lage. Und hinter dieser Lage stecken natürlich immer auch dann einzelne Schicksale von Menschen.
Ja, für die das Ganze natürlich nicht weniger verstörend ist. Ja. Auf Kreta und Gavdos, das sind beides griechische Inseln, sind in diesem Jahr nach offiziellen Angaben schon 10.000 Flüchtlinge angekommen. Und es ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 350%.
Interessant ist dabei, während die Zahlen für ganz Griechenland eigentlich relativ niedrig sind, zeigt sich für Kreta und Gavdos ein extremer Anstieg. Dort lässt sich die Grenze schlechter überwachen als jetzt auf anderen griechischen Inseln oder auf dem Festland, weil dort, also vor Kreta, direkt internationale Gewässer angrenzen.
Und die Ankünfte auf Kreta und Gavdos machen rund die Hälfte von ganz Griechenland aus. Die Bürgermeister schlagen da jetzt Alarm, so wie auch Michael Kasotakis. Er ist Vorsitzender der Gemeinde Ahia Galini auf Kreta und er sagt, wir brauchen Hilfe.
Es muss etwas passieren, um das Problem zu lösen. Wenn es so weitergeht, könnte es sein, dass Ahia Galini nächstes Jahr gar keine Touristen mehr haben wird.
Also klar ist, Griechenland ist überfordert, die Situation ist chaotisch und es gibt keine offiziellen Aufnahmezentren für Kreta. In der Messehalle schlafen derzeit rund 850 Menschen auf nur so dünnen Decken auf dem Boden und warten darauf, was als nächstes kommt.
Tja, und einer, der da gestrandet ist, ist Sam. Er kommt aus dem Sudan und eigentlich wollte er dort Ingenieur werden. Aber ja, im Sudan, wissen wir, tobt seit mehr als 2 Jahren Bürgerkrieg.
Es gibt gerade keine andere Lösung. Ich akzeptiere alles. Ich bin erstmal glücklich, hier zu sein. Und ich hoffe, Schritt für Schritt geht es weiter.
Man muss dazu sagen, Sam wurde das Telefon abgenommen, er kann sich nicht frei bewegen und dieses Lager sieht auch extrem behelfsmäßig aus. Die Leute schlafen da halb auf dem Boden, man kann das sehen in einer sehr eindrücklichen Fernsehreportage vom Weltspiegel, die wir euch auch nochmal verlinkt haben in der Folgenbeschreibung.
Wie kommen die Menschen denn überhaupt nach Kreta, ist ja die Frage. Die Menschen kommen wie Sam aus dem Sudan, aber auch aus anderen nordafrikanischen Ländern wie Ägypten oder Ostlibyen. Und von dort sind es bis Griechenland nur 350 Kilometer übers Meer für 1.500 bis 5.000 Euro Schleusergeld.
Ja, und der Punkt ist jetzt, Griechenland will dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Neu ankommende Geflüchtete haben gar keine Chance auf Asyl mehr. Es gibt also keine Asylverfahren für Flüchtlinge aus Nordafrika. Vorerst soll das für 3 Monate gelten.
So, das bedeutet aber auch, dass die Menschen jetzt nicht mehr in Aufnahmezentren kommen, sondern in sogenannte geschlossene Kontrolleinrichtungen. Ja, der Name klingt schon nicht sehr sympathisch. Mhm. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Gefängnis. Tatsächlich wurden bisher 200 Personen festgenommen.
Und man muss an der Stelle auch ganz klar sagen, das verstößt gegen internationales Asylrecht. Aber die griechische Regierung sagt auf der anderen Seite, diese Notsituation erfordert eindeutig Notfallmaßnahmen.
Wird das jetzt Menschen von der Flucht abhalten? Sam glaubt, wer vor einem Krieg flieht, der wird sich wohl auch von härteren Gesetzen kaum abhalten lassen. Er selbst hat an sich gar nicht mal so schlechte Chancen auf Asyl, da er aus einem Land kommt, in dem Krieg herrscht.
Ja, ist die Frage, ob er dann ein Verfahren bekommt, wie er es eigentlich bekommen sollte. Also die Situation ist angespannt. Griechenland hat versucht, mit Libyen zu kooperieren. Von dort kommen die Boote ja. Aber die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern sind zuletzt gescheitert. Das Ziel soll es auf jeden Fall sein, den Schleusern zu signalisieren, hier ist keine neue Flüchtlingsroute.
Unsere Kurznachrichten.
Das erwartete Unwetter im Nordosten Deutschlands ist anscheinend weniger schlimm ausgefallen als angekündigt. Das ist zumindest jetzt gerade der Stand um 5 Uhr morgens. Der Deutsche Wetterdienst hatte ja je nach Region vor Regenfällen von 70 bis 140 Litern pro Quadratmeter gewarnt. Aber abgesehen von vollgelaufenen Kellern und Aquaplaning auf den Straßen scheint die Lage Gott sei Dank weniger dramatisch. Die Unwetter können aber tatsächlich noch bis heute Nachmittag anhalten.
Der Krieg in Gaza muss sofort aufhören. Das fordern die Außenminister von 25 Ländern in einer gemeinsamen Erklärung. Deutschland gehört aber nicht zu den Unterzeichnern. Der Krieg in Gaza geht währenddessen weiter. Zuletzt soll es einen israelischen Angriff auf eine Mitarbeiterunterkunft der Weltgesundheitsorganisation im Gazastreifen gegeben haben. Dabei sollen Mitarbeiter festgenommen, untersucht und bedroht worden sein. Das hat die Organisation jetzt mitgeteilt.
Bundeskanzler Merz hat sich gestern mit rund 60 Chefs von großen deutschen Unternehmen getroffen. Sie wollen mit Milliardeninvestitionen in den nächsten Jahren gemeinsam die Wirtschaft in Deutschland stärken. Es geht auch darum, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu reformieren und zu entbürokratisieren. Kritiker sagen, das Treffen sei eigentlich nur eine Marketingaktion gewesen, da viele angekündigte Milliarden schon bereits vor der schwarz-roten Koalition geplant waren. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, Philipp. Ich glaube, das wirst du aus kleineren Orten bei dir in Sachsen kennen, so wie ich es auch aus Brandenburg kenne. Junge Leute verlassen ihre ländliche Heimat, um woanders Jobs und Erfahrungen zu suchen, die es bei ihnen nicht gibt. Ja. Gibt es bestimmt auch in Süddeutschland oder überall da überhaupt, wo ländlicher Raum herrscht.
Ja, also ist hier auch ein Thema in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern großes Problem, immer wieder neu mit Statistiken belegt. Mehr als die Hälfte derjenigen, die seit der Wende Ostdeutschland verlassen haben, waren unter 25 Jahre alt. Also es sind vor allem junge Menschen, die gehen. Bedeutet im Umkehrschluss, der Anteil junger Menschen hier ist im Osten deutlich geringer als im Westen.
Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten. Die neueste Studie des Berlin-Instituts zeigt, wenn man sich jetzt alle Altersgruppen anguckt, sind in den vergangenen Jahren insgesamt mehr Menschen aus westlichen Bundesländern nach Brandenburg, nach Mecklenburg-Vorpommern oder auch nach Sachsen gezogen, als abgewandert sind. Aber klar, für junge Menschen, die dort geboren sind, fehlen eben einfach oft die Perspektiven.
So ging es auch Caroline Ring. Sie wollte damals schnell weg aus Beeskow. Das ist eine kleine Stadt südwestlich von Frankfurt-Oder.
Ja, da oben in den Räumen der Märkischen Oder-Zeitung habe ich angefangen mit 12 Jahren in der Jugendredaktion. Mein Berufswunsch war schon immer Journalistin und deshalb war eigentlich auch klar, dass ich raus aus Beeskow muss und die Welt sehen und erstmal Geschichten aus der Welt recherchieren möchte.
Ja, nachvollziehbar.
Und, ja, und besonders in Großstadtnähe wird es bevölkerungstechnisch auch immer voller. Also Prognosen für das Flächenland Brandenburg sagen, dass bis 2045 sich die Bevölkerungszahlen ziemlich stark auseinanderentwickeln werden. Also Berlin und einige Brandenburger Landkreise im Speckgürtel, die wachsen immer weiter. Alle wollen an den Stadtrand. Aber laut Studie wird die Bevölkerung dafür in 10 Landkreisen und kreisfreien Städten dafür stark schrumpfen.
Ja, weil eben mehr Menschen sterben, als geboren werden oder zuziehen. Aber der Trend lässt seit ein paar Jahren immerhin ein bisschen nach. Und es gibt sie, die Rückkehrer wie Caroline Ring. Nach Jahren in Berlin ist sie zurück in ihrem kleinen Ort Beeskow. Und zwar nachdem das erste Kind dann kam, hat sie sich dafür entschieden.
Ja, mit der Geburt des ersten Kindes haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie und wo wollen wir leben. Und da kam wieder Beeskow ins Spiel. Die Uroma hier, die Oma hier, tolles Wohn- und Lebensumfeld. Und so kam die Entscheidung, wieder zurückzugehen.
Ja, Kompromisse finden gehört natürlich auch irgendwie dazu, wenn man von der Metropole wieder in eine kleinere Gemeinde zieht. Die Journalistin musste sich dafür neu orientieren, aber sie wünscht sich eben auch, dass ihre Kinder behütet aufwachsen, um von da dann aus in die Welt zu starten.
Also ich wünsche mir schon für meine Kinder, dass sie nach dem Abitur erstmal raus in die Welt gehen, dass sie ganz viele Leute kennenlernen, anderes sehen und entdecken und dass sie dann aber zeitnah wieder zurückkommen und mit dem Wissen hier auch eine Perspektive haben, einen tollen Job finden und hier auch Beeskow bereichern und mitgestalten.
Mal schauen, ob es dann zweite Generation Rückkehrer gibt.
Genau.
Vielleicht hat Caroline Ring ja auch die süße Bemühung von ihrem Brandenburger Landkreis Oder Spree überzeugt. Das ist ganz interessant. Da werden nämlich sogenannte Rückkehrpakete verschickt. Also ein Wortspiel aus Zurückkehren und Care-Paketen. Mhm. Macht jetzt gelesen mehr Sinn, aber der Wille zählt.
Ja, genau. Aber trotzdem eine echt schöne Idee. Sandra Jakobitz gehört zur Rückkehrerinitiative Oder Spree. Und diese Päckchen, die sollen zum Beispiel über Familien und Freunde an potenzielle Rückkehrer und Zuzügler geschickt werden. Und der Inhalt hat natürlich einen regionalen Bezug, wie Sandra Jakobitz erzählt.
Ein paar Samenkugeln zum Wurzeln schlagen, ganz versinnbildlich. Ein paar ganz süße Grüße. Honig auch aus der Region. Meine übergroße Visitenkarte. Wir haben bisher 685 Pakete verschickt. Von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ist ein Großteil nach Berlin, Hamburg und auch nach Bayern gegangen.
Eine gute Handvoll Brandenburger hat der Initiative auch rückgemeldet, dass sie gern zurückziehen möchten und die Initiative um Sandra Jakobitz hilft, ihnen dann wieder in ihrer alten Heimat Fuß zu fassen, so wie bei Rückkehrer Jonas.
Das ist schon die langfristige Perspektive, hier zu bleiben und hier was aufzubauen. Auch tatsächlich, weil die ländlichen Räume auch junge Leute brauchen.
Womit wir beim nächsten Thema wären, was auch gebraucht wird, das sind nämlich Orte, an denen junge und alte und mittelalte Menschen wie ich zusammenkommen können. Und da gibt es eine ganz tolle Erfindung, die Kneipe. Ja. Klingt für manche vielleicht ein bisschen verrucht, in Berlin gerne auch mal verraucht, aber es ist einfach ein toller Ort, um sich zu begegnen. Aber leider Kneipen und ja generell der Gastro geht's gerade gar nicht gut.
Ja, die Umsätze sind schlecht. Am Montag kamen die neuesten Zahlen. Das Gastgewerbe hat im Mai den größten Umsatzeinbruch seit Dezember 2021 erlitten. Und das, obwohl im Mai ja sehr viele Feiertage sind und man eigentlich Zeit hat, um mal auswärts zu essen oder was trinken zu gehen.
Ja, und vor allem der Vergleich, ne, im Vergleich zu Winter 21, da war ja noch Pandemie und viele hatten zu und es gab noch Beschränkungen und trotzdem lief es da besser als jetzt. Autsch. Ja. Deswegen, wir gucken uns mal genauer an, was da los ist. Das Gastgewerbe umfasst natürlich mehrere Dinge. Da geht es auch um Hotels, Campingplätze, aber eben auch Kneipen, Bars oder Restaurants.
Das Statistische Bundesamt sagt, dass es sowohl im Vergleich zum Monat davor ein Umsatzminus von 4,6% gab, als auch im Vergleich zum Mai vor einem Jahr, also 2024, ging der Umsatz um 4% zurück. Und die Gründe, die kennen wir inzwischen aus anderen Bereichen, Preissteigerungen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Menschen halt einfach nicht mehr bereit sind, für Drinks oder Essen so viel Geld auszugeben.
Ja, man merkt es vielleicht auch an sich selber, ne? Also ich bin früher gerne mal schnell zum Mittagstisch beim Thai was zu holen. Das war fast günstiger, als selber zu kochen, ehrlich gesagt. Aber diese goldenen Zeiten sind längst vorbei. Und auch nicht nur da sieht man es. Die typische Berliner Eckkneipe, sage ich mal, die hat ja hier in Berlin echt einen hohen Stellenwert. Aber durch die immer höher steigenden Mieten müssen auch wirklich immer wieder seit Jahrzehnten im Kiez etablierte Kneipen aufgeben. Echt traurig.
Ja, in Berlin vielleicht noch verkraftbar. Man kann irgendwie im Zweifel zwei Häuser weiter oder zwei Straßen weiter in die nächste Kneipe gehen.
Das stimmt wohl.
Ich höre es von der Familie auf dem Dorf in Sachsen-Anhalt. Wenn da die letzte Kneipe zumacht, dann ist es nicht so lustig, weil dann ist der Treffpunkt halt wirklich komplett weg. Mhm. Hat dann nochmal irgendwie eine andere Tragweite. Für Nordrhein-Westfalen gibt es dazu übrigens auch ganz konkrete Zahlen. Über 20 Jahre gesehen hat sich die Zahl der Kneipen fast halbiert. Das ist nicht nur in Nordrhein-Westfalen so. Überall in Deutschland gehen die Zahlen zurück.
Ja, und der Grund für die Schließungen ist jetzt nicht immer nur eine schlechte finanzielle Lage oder zu wenig Umsatz, sondern auch oft, dass sich einfach niemand findet, der die Kneipe weiter betreiben will. Gestern gab es dazu auch ganz frische Zahlen der Industrie- und Handelskammer. Deutschlandweit sind es gut 9.600 Unternehmen, wo die Kneipenwirte und Wirtinnen in Rente gehen. Und es gibt aber nur um die 4.000 Interessenten, die das weitermachen würden.
Ja, ist dann irgendwie eine einfache Rechnung. Es fehlen ein paar tausend Leute. Zum Glück gibt es immer wieder Geschichten von Leuten, die sagen, na, da mache ich das halt selbst. So einer ist Martin Ott Mewissen. Seine Kneipe in Wuppertal sollte schließen, weil die Betreiberin krank wurde und sich niemand gefunden hatte, der die Kneipe eben übernimmt. Mhm. Und dann hat Martin, der eigentlich Bautechniker ist, gesagt.
Alle Kneipen im Dorf, reine Kneipen, sind kaputt. Die gibt es nicht mehr. Das ist quasi die letzte verbliebene. Und das wollten wir halt um jeden Preis erhalten.
Ja, stark. Und er hat damit auch den anderen Stammgästen wirklich einen riesen Gefallen getan, weil ich glaube, jede, der eine Stammkneipe hat, der weiß auch, was er daran hat. So wie zum Beispiel Sabine Schmitz.
Wir sind weder bei Facebook noch bei Instagram oder bei Twitter. Das hier ist unser Facebook. Wir haben noch Kontakt mit den Leuten. Wir kennen hier viele. Seit 15, 16 Jahren gehen wir hier schon hin.
Schön, das Facebook der Menschen.
Ja.
Die Kneipe.
Das, was Martin da in Wuppertal gemacht hat, diese Geschichten gibt es immer mal wieder in ganz Deutschland, zum Glück. Mhm. Aber trotzdem ist damit das Problem ja nicht gelöst. Das sind einige private Initiativen. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hofft jetzt vor allem aber auch auf neue Impulse durch die Politik. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastro ab nächstem Jahr dann dauerhaft von 19% auf 7% gesenkt werden soll.
Vielleicht gehe ich ja heute Abend mal meine Eckkneipe unterstützen, finanziell.
Ja, support your locals.
Genau. Ansonsten, ihr Lieben, kommt gut durch diesen Tag. Empfehlt uns gerne weiter, liked uns, drückt die Glocke, da freuen wir uns immer drüber. Und dann hören wir uns morgen wieder.
Bis morgen, schönen Tag, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.